Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sie hören die dritte Folge aus dem Live-Mitschnitt der Lesung des Buches Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Heute wollen wir wieder eintauchen in dieses wunderbare Werk Bhagavata Vahini vom Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Ihr kennt sicherlich die 9 Stufen der Hingabe und deren Bedeutung. Die erste Stufe ist das Hören oder Zuhören von Geschichten über Gott, Heilige oder Weise. Bhagavan sagt in seinem Buch: Die Ausführungen der Weisen anzuhören ist viel besser als selbst zu lesen. Man kann aber auch den Text betrachten, während man zuhört. In Gesellschaft zuzuhören ist besser, als es allein zu tun. Und natürlich ist es hervorragend, mit mehreren ernsthaften Suchern gemeinsam zuzuhören. Die Geschichten der göttlichen Spiele und Streiche von Krishna, dem tiefblauen göttlichen Kind, dem bezaubernden Hirtenknaben und über seine Herrlichkeit zu lesen und sich daran zu erfreuen, ob im Ashram eines Heiligen oder Weisen oder in Gesellschaft tugendhafter und guter Menschen, das ist wahrhaft eine Quelle großer Inspiration und Freude. Das große Werk Bhagavatam wird von allen Meistern der Veden geehrt. Es ist durchtränkt vom süßen Nektar der Unsterblichkeit und strahlt Gottes Glanz und Herrlichkeit aus. In der vorangegangenen Folge hörten wir von dem Fluch, der über König Parikshit verhängt wurde, und der aussagt, dass dieser durch den Biss einer Schlange sterben würde. Als der König erfuhr, wie es dazu kam, krönte er in aller Eile seinen kleinen Sohn zum Nachfolger, gab ihn in die Obhut des alten Hofpriesters, verließ Gemahlin und Kind, entsagte all seinen weltlichen Verpflichtungen und begab sich an die Ufer des Ganges. Dort saß er still, in tiefer Meditation versunken. Sein Volk, alte Asketen, Heilige und Weise, scharten sich um ihn und baten um eine Erklärung. Auf Bitten eines alten Asketen, antwortete schließlich der König, und bat, man möge ihm sagen, was jemand, dessen Lebensspanne in Kürze beendet sei, tun müsse, um vom Kreislauf von Geburt und Tod erlöst zu werden. Da erschien der große Heilige und Weise Shuka, Sohn des großen Vyasa, vor ihm. Er erfüllte Parikshits Bitten nach Geschichten über seinen so sehr verehrten und geliebten Krishna und bereitete ihn auf diese Weise auf den Zeitpunkt der Erfüllung des Fluches vor.
Der König bat: Meister, was genau soll der Mensch in diesen letzten Tagen tun, damit er diesem Kreislauf von Geburt und Tod auf immer entgeht? Lass mich den heiligen Nektar von Krishnas Namen trinken, die mich in dieser Fieberhitze erquicken wird. Shuka lächelte den König an und sprach: Höre! Die höchste spirituelle Übung ist die Wiederholung des göttlichen Namens mit vollkommen wacher Aufmerksamkeit der Gedanken, Gefühle und des Ausdrucks sowie das laute Singen seines Lobpreises. Es gibt keine bessere Übung für den Geist. Richte deine ganze Aufmerksamkeit nur auf die Erzählung von Madhava, dem Herrn des Universums. Trinke den süßen Nektar der Unsterblichkeit aus den Erzählungen über seine Erscheinungsformen. Allerhöchstes Wissen kann man nur erlangen, wenn man in das Gehörte seinen ganzen Glauben setzt. Aus diesem Glauben muss ein gereinigter Geist, ein reines Herz hervorgehen. Reinige in diesen Tagen dein inneres Bewusstsein, indem du aufmerksam der besten und heiligsten Erzählung über die Manifestation Gottes zuhörst. Jene, die diese Geschichte nicht nur hören, sondern mit ernsthafter Hingabe zuhören, über ihren Wert und ihre Bedeutung nachdenken und in dem Lichte, mit dem ihr Geist erfüllt wird, handeln, werden in die Seligkeit eingehen, deren Verkörperung Vasudeva der Herr ist. Ihre Herzen werden erfüllt von Krishnas liebeweckendem süßen Nektar und sie erfahren Advaita Ananda, die Glückseligkeit, ganz eins zu sein.
Parikshit war hoch erfreut über diese Worte und sein Gesicht glühte vor Erregung. Meister, sprach er, wie süß muss die Erzählung von Krishnas Knabenstreichen und seinen Abenteuern als Kind, seinen göttlichen Spielen und seinen göttlichen Worten sein. Ich bete darum, dass ich in den Tagen, die ich noch zu leben habe, allzeit im Gedanken an ihn und in der Betrachtung seiner Macht und Größe, seines Zaubers und seiner Schönheit verbleiben kann. Ich bitte darum, auf diese Weise aus dem Kreislauf von Geburt und Tod erlöst zu werden.
Shukadeva wollte gern, dass König Parikshit die göttlichen Spiele Krishnas im rechten Lichte sähe, und er sprach: O Maharaja Parikshit, wer könnte den übernatürlichen Liebreiz Krishnas beschreiben, dessen liebliche Gestalt die vollkommene Verkörperung der Süße war? Ein Lächeln von ihm genügte. Wer den Quell der Liebe im Herzen trug, wer den Zauber der Hingabe im Herzen hatte, fühlte ein Aufwallen des Gefühls, ein Aufquellen liebeserfüllter Anbetung. Hin und wieder scherzte er, erzählte fröhliche Geschichten, dann dachten alle Zuhörer, dass kaum jemandem auf der ganzen Welt größeres Glück beschieden sei als ihnen. Wenn die Gopas und Gopis, die Männer und Frauen von Vraja während ihrer täglichen Beschäftigungen auch nur einmal Krishna erblickten, so blieben sie von seinem Liebreiz bezaubert, mitten in der Arbeit wie angewurzelt stehen, so dass man sie für steinerne Statuen hätte halten können. Die Frauen von Vraja hatten ihr ganzes Denken und Fühlen, ja ihren Atem selbst, völlig Krishna gegeben, den sie als Verkörperung der Liebe und des Mitgefühls erkannten. Die von erhabenen Gefühlen erfüllte Ergebenheit und Hingabe der Gopas und Gopis kannte keine Grenzen. Kein geringerer als Uddhava, Krishnas enger Freund und Ratgeber, rief bei ihrem Anblick aus: »Weh mir, ich habe alle Jahre meines Lebens vergeudet. Nun war ich so lange in Krishnas mondgleicher, kühler, erquickender Gegenwart, war so dicht bei ihm und habe doch keinen Zugang zu seiner Liebe und Herrlichkeit gefunden. Nicht ein Bruchteil der Liebe und Hingabe zum Herrn, die diesen Gopis eigen ist, erleuchtet mein Herz. Wahrlich, wenn man auf Erden geboren werden muss, dann nur als ein Hirte oder eine Hirtin in seiner Nähe.« So erscholl Uddhavas Klage. Er war voller Qual und Sehnsucht nach Gott. Sein Herz war voller Verlangen. Ja, und genau diese Qual hatte ihn erlöst. O Maharaja, welches Glück wurde diesem Uddhava zuteil! Als die Gopis ihm alle Plätze zeigten, an denen sie mit Krishna gespielt hatten, führten sie ihn auch zum Govardhana-Berg. Uddhavas Verwunderung wuchs noch mehr, als er diesen Ort sah. Auf den Felsen und der harten Erde konnte er die Eindrücke erblicken, die Krishnas Füße und die der Gopas und Gopis hinterlassen hatten. Und zwar so deutlich, als hätten sie gerade eben erst dieses Gebiet durchstreift. Als sie sich dem Govardhana-Berg näherten, fühlten die Gopis die Qual der Trennung von Krishna so schmerzlich, dass sie in Schluchzen ausbrachen. In ihrem Bewusstsein war nur er, ihre Gedanken gaben sie nur ihm. Als sie alle zusammen wie aus einer Kehle Krishna riefen, da erzitterten die umstehenden Bäume vor Erschütterung und Begeisterung. Sie wiegten die Äste hin und her und seufzten vor Trauer. Uddhava konnte mit eigenen Augen beobachten, wie die Trennung von Krishna nicht nur die Gopas und Gopis von Vrindavana betroffen und betrübt hatten, sondern selbst die Berge und Bäume. Uddhava sah unglaubliche Bilder, demütig und überwältigt vor Erstaunen. Und so entdeckte Uddhava an jenem Abend noch etwas Besonderes, das ihm neu war. So wie die Brahmanen und andere zweimal Geborene bei Sonnenuntergang das Feuer in zeremoniellem Ritual verehren, so entzündeten auch die Gopis die Feuerstellen in ihren Häusern, indem sie glühende Kohlen oder offenes Feuer in Muschelschalen und irdenen Tellern aus den Nachbarhäusern holten. Uddhava bemerkte, dass das erste Haus, in dem Lampe und Herd angezündet wurden, das Haus von Nanda war. In diesem Haus war Krishna aufgewachsen, hier hatte er gespielt. Uddhava sah, dass die Gopis, sobald das Licht in Nandas Haus aufleuchtete, eine nach der anderen mit Lampen herbeikamen, um sie feierlich an diesem Licht entzünden zu lassen. Die so angezündeten Lampen brachten sie dann in ihre eigenen Häuser. Auf der Treppe der Versammlungshalle des Dorfes sitzend, beobachtete Uddhava die Prozession der Lampen. Unterdessen beschäftigte sich eine der Gopis zu lange damit, ihre Lampe in Krishnas Haus anzuzünden. Die anderen, die nach ihr kamen, wurden ungeduldig, weil auch sie an die Reihe kommen wollten. Yashoda, die aus den inneren Gemächern des Hauses herbeikam, rief beim Anblick dieser Gopi: »Oh, was für ein Unglück!« und versuchte, sie mit einem Klaps auf den Rücken aufzuwecken. Die Gopi aber öffnete ihre Augen nicht. Die Umstehenden zogen sie sanft von der Lampe fort und legten sie nieder, damit sie wieder zu sich käme. Sie hatte sich ihre Finger schlimm verbrannt. Nur mit großer Mühe konnte sie wieder zu Bewusstsein gebracht werden. Auf Befragen teilte sie mit, dass sie Krishna in der Flamme erblickt hatte. Diese freudige Erfahrung hatte sie alles vergessen lassen, so dass sie nicht bemerkt hatte, dass ihre Finger in der Flamme verbrannten. Sie hatte keinen Schmerz gefühlt. Uddhava war zutiefst verwundert über diesen Zwischenfall, der ein weiteres wunderbares Beispiel für die Hingabe der Gopis war.
Meister, ich möchte gern mehr hören über die Kinderstreiche Krishnas, die er als Hirtenknabe mit seinen Kameraden aus Vraja verübte. Mehr über seine Spiele und Abenteuer in Wald und Wildnis während der 11 Jahre, die er nach seiner Geburt im Kerker von Mathura in Vrindavana verbrachte. Diese Bitte, Parikshit, machte Shuka sehr froh. Lächelnd sprach er: »O Parikshit, es ist alles göttliches Spiel.« Er wuchs Tag um Tag und begann, mit gleichaltrigen Kindern aus den Häusern der Hirten die sandigen Ufer des heiligen Flusses Yamuna aufzusuchen, um dort zu spielen. Wie seine Kameraden trieb er die Kühe auf die Weide. Die Augen, die dieses hinreißende Bild erblickten, Gopala inmitten der Herde sauberer, gepflegter und zufrieden weidender Kühe. Diese Augen sind es wert, wahrhaft Augen genannt zu werden, denn sie sahen den großartigsten Anblick aller Zeiten. Male es dir selbst aus, o König, eine makellos weiße Herde von Kühen und Kälbern, dazwischen der dunkle, göttliche Knabe. An den ewig jungfräulichen, frühlingshaften Ufern der kühlen Yamuna spielte er Tag und Nacht voller Anmut und Freude mit seinen Freunden, den Kälbchen und den Hirtenknaben. So vergingen die Tage, daheim und draußen, und Gopala wuchs zu einem hinreißenden Knaben heran. Obwohl die Eltern es nicht gern sahen, band er die Kühe und Kälber im Stall los, trieb sie den Weg entlang, den die Herden des Dorfes für gewöhnlich nahmen, und brachte sie über die Landstraße zu den draußen liegenden grünen Weiden. Wie die anderen Knaben hatte er ein Stück Stoff um den Kopf gewunden und trug ein Stöckchen über der Schulter. Wenn er so in größter Selbstverständlichkeit dahinschritt, glich er einem herrlichen, königlichen jungen Löwen. Er spielte mit großem Spaß mit seinen Kameraden und sang die süßesten Melodien. »O König, ich kann dir weder Anzahl noch Art der Spiele dieses Gopala mitteilen. Sie waren allesamt wunderbar und ehrfurchtgebietend, und alle waren voller Ananda und brachten Ananda.« O König, von dem Augenblick an, da der Herr seinen Wohnsitz in der Gegend von Vraja nahm, wandelte sich die Umgebung in eine Schatzkammer der Lakshmi, der Göttin des Reichtums und des Wohlstands. Überall schien sie ihr huldvolles Lächeln zu verbreiten. Es gab Tausende und Abertausende von Kühen. Milch, Butter und Joghurt wurden nie knapp. Im Gegenteil. Es war so viel davon vorhanden, dass man gar nicht wusste, wie man alles verbrauchen oder aufbewahren sollte. Gopala liebte die Kühe so sehr, dass er die Vorstellung, ihre kostbaren Gaben fortzuwerfen, nicht ertragen konnte. Aus diesem Grunde nahm er lieber alles in seinen eigenen Magen auf. Dieser Gnadenakt brachte ihm den Namen Milch- und Butterdieb ein. Indra, der Götterkönig, der alles beobachtete und wusste, dass Krishna mit diesem Namen bedacht wurde, beschloss, der Welt ein Zeichen zu geben, aus dem sie erkennen konnte, dass Krishna wahrhaft Gott auf Erden war. So führte er Umstände herbei, die das Volk von Vraja veranlassten, ihn, den König der Götter, nicht mehr mit den üblichen Riten zu verehren. Dieses Vergehen vergalt Indra mit schwersten Regenfällen und Krishna musste den Govardhana-Berg emporheben, um Hirten und Kühe vor der Wucht der Regengüsse zu beschützen. All dies gehörte zum Spiel. Solche Wunder wurden beschlossen, damit die Menschen den Göttlichen, der sich schon mitten unter ihnen aufhielt, erkannten. Parikshit unterbrach den Heiligen mit dem freudigen Ruf, »Oh, wie süß sind die Lilas, die Spiele und Streiche des göttlichen Knaben Gopala! Je mehr wir davon hören, desto mehr Geschmack finden wir daran. Meister, lass mich noch mehr hören, damit ich Moksha erlange.«
»Höre, o König, den Bericht von diesem bedeutsamen Ereignis«, sprach Shukadeva. »Der göttliche Knabe Gopala war Gott selbst, der aus reinem Vergnügen menschliche Gestalt angenommen hatte. Er wuchs auf wie ein Menschenkind und war nun 5 Jahre alt. Eines Tages trieb Gopala die Rinder zusammen so heimlich, dass nicht einmal die Eltern etwas bemerkten. Krishna versammelte seine Kameraden aus den Hirtenhäusern und begab sich mit den Rinderherden zum Ufer der Yamuna. Er brachte sie zu einem tiefen Wasserloch im Flussbett, das für gewöhnlich von den Leuten gemieden wurde. Diesen Tümpel umgab eine unheimliche Geschichte. Wasserlöcher dieser Art sind von Natur aus still und trübe. Dieses aber wies eine blaue Färbung auf und war kochend heiß. Das Wasser warf ständig Blasen und sonderte Dampf ab. Infolgedessen hing immer eine Wolke darüber. Wer diese von Dampf verpestete Luft einatmete, tat damit zur Verwunderung und Bestürzung aller seinen letzten Atemzug. Jeder in Gokula wusste um diese tödliche Falle, dieses todbringende Wunder. Alle vermieden sorgsam, ihm nahe zu kommen. Die Kinder wurden davor gewarnt und jedermann sorgte wachsam dafür, dass das Vieh nicht in der Nähe graste. Er versicherte, dass er nun genau zu diesem Tümpel müsse, es sei sein festgelegtes Ziel für diesen Tag, und verkündete, dass er sich mit einem Bad in diesem giftigen Pfuhl erquicken wolle. Mit einem bestimmten, widernatürlich anmutenden Eigenwillen kletterte er auf einen am Ufer stehenden Baum und tauchte von dort mit einem Kopfsprung in den garstigen Teich. Lange Zeit tauchte er nicht wieder auf. Die Hirtenknaben, für die Krishna der Lebensatem selbst war, packte die Angst. Unterdessen erschien Krishna wieder über Wasser. Unter seinen Schwimmzügen erzitterte der Teich, als werde er von einem Erdbeben geschüttelt. Mit einem Male erblickten die Knaben eine riesige Schlange, die Krishna giftspeiend folgte und dabei durch ihre glühenden Augen Feuer ausstieß wie ein Vulkan. Er vergnügte sich in dem Teich und genoss fröhlich sein Abenteuer. Schließlich gelang es der Schlange, Krishna auf ihrer Verfolgungsjagd durch die tobenden Wellen zu erreichen. Sie schlang sich um seinen Körper und zog ihre Schlingen fester und fester zu. Nun endlich rannten einige Knaben so schnell sie konnten nach Gokula, um Krishnas Eltern, Nanda und Yashoda, zu benachrichtigen. Nanda und Yashoda eilten sofort mit der gesamten Bevölkerung von Gokula, allen Gopas und Gopis, zu dem Gifttümpel, voller Angst, dass Krishna das Schlimmste zustoßen könnte. Wie gebannt wartete die riesige Menschenansammlung am Flussufer auf Krishnas Befreiung. Angst und Furcht, Hoffnung und Glauben bemächtigten sich ihrer. In diesem Augenblick, ach, wie kann ich diese Szene betrachten und sie dir beschreiben, o König? O Maharaja, kein Unglück geschah, wohl aber dieses Wunder. Krishna begann zu wachsen und wurde jeden Augenblick größer und größer, so dass die Schlange Ring um Ring ihre Schlingen von ihm lösen musste. Schließlich musste die Schlange ihren Griff völlig lösen. Sie war zu erschöpft, um noch schaden zu können. Immer wieder hob sie ihre Köpfe und starrte Krishna an, als sei ihr Verlangen, ihn außer Gefecht zu setzen, noch immer ungestillt. Unterdessen packte Krishna die Schlange beim Schwanzende, wirbelte sie herum und peitschte mit ihrem Körper das Wasser. So war die Schlange gezwungen, ihre Köpfe zu neigen. Sie kämpfte jedoch mit aller Macht darum, sie über Wasser zu halten. Da sprang Krishna, ihr Schwanzende fest umfasst, auf sie, entschlossen, über die Reihe ihrer Köpfe zu tanzen. Die Schlange konnte das Gewicht des Herrn, der fröhlich von einem Kopf zum anderen stieg, nicht aushalten. Sie konnte kaum noch atmen und war dem Tode nahe. Während noch die Hirten derart über die erstaunliche Wendung des Geschehens frohlockten, tauchten Schlangenfrauen, die Gattinnen des Ungeheuers, qualvoll schluchzend aus den Tiefen des Teiches empor. Sie fielen vor Krishna nieder und flehten ihn an: O Herr, du hast dich mit der ausgesprochenen Absicht verkörpert, die Schlechten und Bösen zu strafen. Daher ist es nicht mehr als recht und billig, dass du dieses Ungeheuer niedergestampft und seinem Stolz Einhalt geboten hast. Es ist ja gerecht, und du hast nur deine Aufgabe und Mission erfüllt. Mag unser Gemahl jedoch auch noch so grausam gewesen sein, wir sind sicher, dass sein Wesen verändert ist, seit du deine Füße auf seinen Kopf setztest. Vergib ihm, o Herr, und gib uns mit deinem huldreichen Segen unseren Gatten zurück. Verschone ihn und segne ihn, so dass er keinem Lebewesen mehr Schaden zufügt. Der Herr geruhte, ihre Bitten zu erfüllen. Er verzieh dem Ungeheuer Kalia und ließ es frei mit der Ermahnung, verletze fürderhin niemanden, ohne herausgefordert zu sein. Dein Wesen sei von Sattva geprägt. Ich gebe dir den Segen, dass niemand dir Leid zufügen und dich zur Rache reizen wird. Du trägst auf deinen Köpfen die Abdrücke meiner Füße. Daher wird nicht einmal dein natürlicher Feind, der Adler Garuda, dir je wieder ein Leid zufügen. Geh und lebe in Frieden.
Shuka sprach, O König, alles ist Krishnas Spiel. Balarama und Krishna, die göttlichen Brüder, wuchsen heran und nahmen, wie die dem Zenit zustrebende Sonne, beständig an Glanz zu. Nanda und Yashoda, ihre Eltern, machten sich Sorgen um die Zukunft der beiden. So beschlossen sie, dass die Kinder standes- und altersgemäß in bestimmten Künsten und Wissenschaften, Kenntnissen und Fertigkeiten unterwiesen werden müssten. Garga, der Familienpriester, wurde herbeigerufen. Garga dachte ein Weilchen nach und verkündete dann, dass es das Beste sei, die Kinder zu dem berühmten Sandipani zu schicken. Von diesem Tage an studierten Balarama und Krishna unter Sandipanis Leitung und sie zollten ihm Ehrfurcht und Ehrerbietung. Sie waren voller Ernsthaftigkeit und Hingabe und ließen sich durch nichts von ihrem Unterricht ablenken. Sandipani, der ihre Disziplin und Lernbegeisterung sah, fühlte große Freude in seinem Herzen aufwallen. Er lehrte sie alles, was er wusste. Für sie war es nur ein Spiel. Wenn Sandipani, beglückt über die Demut und die Treue der Brüder, ihren Gruß und ihre aufrichtigen Ehrerbietungen entgegennahm und wenn er sich an der Unterhaltung mit ihnen erfreute, kamen ihm immer wieder die Tränen. Krishna sprach, »Bester, verehrter Lehrer, sagt uns den Grund für eure Pein.« Sandipani sprach, »Ihr Lieben, meine innere Stimme sagt mir, dass ihr keine gewöhnlichen Kinder seid. Mir ist, als sei es euch möglich, diese Aufgabe zu lösen. Kinder, nach vielen Ehejahren wurde mir ein Sohn geschenkt. Liebevoll zog ich ihn auf und behütete ihn mit sehr viel Sorgfalt, wie mein eigenes Leben. Eines Tages ging er ans Meer nach Prabhasa Kshetra und während er dort das heilige Bad in den Fluten nahm, ertrank er. Ihr habt alles, was man lernen muss, sehr schnell gelernt. Nun könnt auch ihr nicht mehr bei mir bleiben. Wem soll ich jetzt meine Obhut und Liebe schenken, wenn ihr fort seid? Krishna aber stand fest entschlossen und aufrecht vor ihm und sprach, »Wir wollen uns auf der Stelle ans Meer begeben, das euren kostbaren Sohn verschlungen hat. Wir werden ihn euch wiederbringen und euch damit Freude machen. Diese Tat soll unser Abschiedsgeschenk an euch sein. Segnet uns, damit wir uns auf den Weg begeben können. O König, mit Einwilligung und Segen des Lehrers eilten Balarama und Krishna ans Meer, stellten sich majestätisch am Strande auf und befahlen mit gebieterischer Stimme, »O Meer, gib den Sohn unseres Lehrers zurück, und zwar sofort, sonst wirst du unsere Strafe über dich ergehen lassen müssen.« Als das Meer diese Worte vernahm, erschauerte es vor Furcht. Es berührte Balaramas und Krishnas Füße und sprach, »Verzeiht, Es ist nicht meine Schuld. Als der Knabe badete, zog ihn das Schicksal in einen Strudel und beförderte ihn in die Tiefe. Dort verschlang ihn der Dämon Panchajana, der da in den Höhlen wohnte, und hielt ihn in seinem Bauch fest. Das ist die Wahrheit über diesen Vorfall. Alles Weitere überlasse ich euch. Nachdem das Meer also gesprochen hatte, nickte Krishna und sprach: Gut, ich habe deinen Bericht vernommen. Dann stürzte er sich in die Meerestiefen und tauchte hinab zu der Höhle des Ungeheuers. Er griff den Dämon, der dort hauste, an und verwickelte ihn in einen Kampf auf Leben und Tod. Da der Dämon, bevor er starb, den Knaben noch schnell dem Todesgott Yama übergab, konnte Krishna ihn nicht finden. Während Krishna voller Zorn die Eingeweide nach dem Knaben durchsuchte, fand er eine riesige Schneckenmuschel. Er nahm sie an sich, tauchte wieder empor aus dem Meer und begab sich schnurstracks in die Stadt des Todes. Vor dem Eingangstor angelangt, blies Krishna auf dem Muschelhorn, das er dem Dämon Panchajana abgenommen hatte. Yama, der Todesgott, eilte voller Furcht zum Tor. Dort erblickte er Balarama und Krishna und erkundigte sich höflich nach dem Grund ihres Besuches. Die Brüder befahlen ihm, den Sohn ihres Guru herbeizubringen und ihnen zu überantworten. »Ganz wie ihr befehlt«, sprach Yama mit gefalteten Händen. Er gab seinen Schergen Befehl und in Sekundenschnelle wurde der geweihte Sohn des Lehrers den göttlichen Händen übergeben. Sie brachten ihn unverzüglich in die Einsiedelei, stellten ihn Sandipani an die eine Seite und begaben sich selbst an seine andere Seite. »Dies ist unser Abschiedsgeschenk. Bitte, nimm es an«, bat Krishna. Die Freude der Eltern war unbeschreiblich. Sandipani erkannte, dass Balarama und Krishna Nara Narayana waren. Nachdem Balarama und Krishna sich von ihrem Guru und seiner Gemahlin verabschiedet hatten, fuhren sie in ihrem Wagen in Richtung Mathura fort. O König, mit der Absicht, die heutigen Schüler und Studenten zu leiten und anzuspornen, unterzog Krishna sich selbst dem Erziehungsprozess und lebte das Idealbild vor. Siehe, wie tiefgründig das Geheimnis Gottes und seiner Werke ist.
Oh,
Der König sprach: Ich habe gehört, dass das Entwurzeln des Baumes eine erstaunliche Episode von besonderer Wichtigkeit war. Wolltest du mir davon ausführlich berichten, so könnte ich daraus große Freude gewinnen. Shuka, der stets bereit war, den Wünschen des Königs nachzukommen, begann daraufhin mit der Geschichte. O König, obwohl Yashoda keinen Mangel an Bediensteten hatte, erledigte sie als Hausherrin nach altem Brauch alle im Hause anfallenden Arbeiten selbst. Eines Morgens stellte sie den Topf mit Milch vor sich hin und begann mit dem Buttern. Unterdessen näherte sich Gopala Krishna langsam, aber sicher dem Platz, an dem die Mutter mit dem Buttern beschäftigt war. Plötzlich zog er kräftig am Ende ihres Saris. Yashoda erschrak über diesen unerwarteten Ruck, drehte sich um und war freudig überrascht, als sie ihren kleinen Schelm Krishna erblickte. Sie unterbrach ihre Arbeit, nahm Krishna in die Arme, liebkoste ihn und sagte: »Liebes Söhnchen, der Morgen ist noch nicht angebrochen. Warum bist du so früh aufgestanden? Geh, mein Schatz, und schlafe noch ein wenig.« Das göttliche Kind aber gab ihr auf betörende Weise zu verstehen, dass es hungrig sei. Das Herz der Mutter schmolz dahin. Sie legte den Butterquirl beiseite, dann setzte sie sich nieder, nahm Krishna auf den Schoß und streichelte sanft und zart sein Köpfchen, während sie ihn an ihrer Brust stillte. Sie hörte, wie ein Topf vom Herd fiel und befürchtete, dass dort die Katze ihr Unwesen trieb. Also nahm sie das Kind vom Schoß und setzte es auf den Boden, um schnell hinzulaufen und nachzusehen, was geschehen war. Als Yashoda im Nebenzimmer verschwand, wurde Krishna sehr zornig über diese Behandlung. Er sah den Topf vor sich stehen und richtete seinen ganzen Zorn auf dieses Gefäß. Mit dem Quirlstock versetzte er ihm einen kräftigen Schlag und als die dicke Sauermilch über den Boden floss, schöpfte er den Rahm ab und stopfte sich den Mund damit voll. Dann beeilte er sich zu verschwinden, um allen Vorwürfen zu entgehen. Als Yashoda zurückkehrte, sah sie das Unheil und weit und breit kein Krishna in Sicht. Sie wusste, dass hier Gopala am Werk gewesen war, und begann jeden Winkel nach ihm abzusuchen. Schließlich erwischte sie ihn, wie er sich gerade an einen Topf voller Butter heranmachte. Yashoda litt unbeschreibliche Seelenqualen. Noch nie hatte sie solche Erniedrigung erlebt. Sie ließ ihrem Zorn freien Lauf und griff sich einen langen, dicken Strick, um ihn damit an den schweren Mörser zu binden. Yashoda brachte es nicht fertig, ihre Hand gegen ihn zu erheben, um ihn zu schlagen, und zog ihn hinter sich her nach Hause. Dort angelangt, zerrte sie ihn zum großen steinernen Mörser, um ihn mit einer dicken Schnur daran festzubinden. Yashoda ließ Krishna, der nun an dem Mörser festgebunden war, allein zurück und ging ins Haus, um ihren Hausfrauenpflichten nachzugehen. Währenddessen wanderte Krishna in den Garten, wobei er den Mörser hinter sich herschleifte. Im Garten stand ein Baum mit zwei dicht nebeneinander emporwachsenden Stämmen. Der Mörser verfing sich zwischen den Stämmen, und als das göttliche Kind mit einem kleinen Ruck versuchte, das Hindernis zu überwinden, wurde der Baum entwurzelt. Mit weithin hörbarem Krach fiel er um. Yashoda eilte hinaus, um nach dem Rechten zu sehen, und stand wie versteinert. Sie erblickte Gopala, umgeben von Laub, im Gewirr der niedergegangenen Zweige. Laut aufstöhnend lief sie zu ihrem Kinde. Sie löste den Strick und trug Krishna fort. Noch während sie klagte, kamen aus dem Baum zwei göttliche Männergestalten hervor und begrüßten Gopala, indem sie ihm zu Füßen fielen. Dann sprachen sie mit gefalteten Händen vor ihm stehend: »O Herr und Gott,
Wir sind die Söhne Kuberas. Durch einen Fluch des heiligen Narada wurden wir in diesen Baum gebannt und mussten in dieser Gestalt unser Leben fortsetzen. Heute ist durch deine Gnade dieser Fluch aufgehoben. Mit deiner Erlaubnis wollen wir in unsere Heimat zurückkehren. Mit diesen Worten verschwanden die beiden göttlichen Erscheinungen. Die Leute von Gokula waren äußerst überrascht und hoch erfreut über die Erscheinung dieser seltsamen Göttergestalten.
Shukadeva begann nun mit der Erzählung von der großartigsten Enthüllung über die wahren Begebenheiten der Krishna-Inkarnation. Im zweiten Jahr ihrer Gefangenschaft wurde Devaki zum 8. Male schwanger. Oh, es war wundersam! Welche Veränderung zeigte sich nun? Ihre Körper, die nur noch aus Haut und Knochen bestanden und wie ausgetrocknet waren, nahmen wieder zu, wurden rund und glatt und erstrahlten in einem zauberhaften goldenen Schein. Die Zelle, in die Devaki verbannt war, war erfüllt von duftenden Wohlgerüchen und einem wundersamen Licht. Auf unerklärliche Weise erklang Musik und Geklingel von Glöckchen an tanzenden Füßen. O Maharaja, die Leibesfrucht der 7. Schwangerschaft ward Devaki entnommen und in den Schoß von Rohini übertragen, die auch eine Gattin Vasudevas war und in Gokula unter Nandas Obhut lebte. Dies geschah, damit das Kind zu einem Gefährten und Helfer für Gopala heranwüchse. Rohini gebar einen Sohn, der von Garga, dem Priester und Guru der Familie, dem Namen Balarama bekam, da dieses Kind einen außerordentlich starken Körper besaß und jedermann durch seine Unschuld und Klugheit entzückte. Nun neigten sich die 9 Monate der 8. Schwangerschaft dem Ende zu. Als Kamsa erfuhr, dass die 9 Monate vorüber waren, traf er besondere Vorkehrungen, damit das Kind ihm auf keinen Fall entwischen konnte. Er gab Befehl, Vasudeva und Devaki an Händen und Füßen mit Ketten zu binden und verbarrikadierte die Gefängnistüren mit noch gewaltigeren Vorrichtungen. Er stellte noch mehr und noch wachsamere und tüchtigere Wächter rund um das Verlies auf. Eines Nachts, während Devaki auf dem Boden ihrer Gefängniszelle lag, setzten die Wehen ein. Sie richtete Geist und Gedanken auf Gott, schaute konzentriert in die Flamme ihrer kleinen Öllampe und fragte sich verzagt: Was wird mit mir geschehen? Was wird die Zukunft mir bringen? Mit einem Mal erlosch die Flamme und Dunkelheit breitete sich in der Zelle aus. Im gleichen Augenblick erblickte Devaki eine leuchtende Gestalt, die vor ihr stand und einen noch nie gesehenen Glanz verbreitete. Sie überlegte, wer das sein könne, und rief nach Vasudeva, aus Furcht, es sei Kamsa, der diese Gestalt angenommen hatte. Verwirrt und voller Zweifel fragte sie sich, wer hinter dieser Erscheinung stecken könne. Plötzlich wurde die Gestalt deutlich erkennbar. Sie war mit der Schneckenmuschel, dem Rad und der Keule bewaffnet und die 4. Hand war segnend erhoben. Sanft und lieblich erklang die Stimme. Grämt euch nicht, ich bin Narayana. In wenigen Augenblicken werde ich als euer Sohn zur Welt kommen. Sobald ich geboren bin, werden die Ketten von euren Händen und Füßen abfallen und die Türen des Gefängnisses werden sich von selbst öffnen. Bringt mich, ohne dass es jemand merkt, von hier in Nandas Haus in Gokula und legt mich neben seine Gemahlin Yashoda, die jetzt gerade in den Wehen liegt. Bringt das kleine Mädchen, das sie geboren hat, hierher ins Gefängnis und behaltet es bei euch. Dann benachrichtigt Kamsa. Bis er diese Nachricht erhält, wird niemand in Mathura oder Gokula euch bemerken oder eingreifen. Dafür werde ich sorgen. Der Erhabene erstrahlte in göttlichem Glanze. Er segnete Devaki und Vasudeva und ging in Gestalt einer Lichtkugel in Devakis Schoß ein. Wenige Minuten später wurde das Kind geboren. Es geschah um 3:30 morgens, während der besonders gesegneten Morgenstunden. Vishnu Maya bewirkte, dass alle Wächter und Wachen in tiefen Schlaf fielen. Sie sanken auf der Stelle um und wurden vom Schlaf umfangen. Im Handumdrehen fielen die dicken Eisenketten von Vasudevas Händen und Füßen und alle Türen und Tore gingen weit auf. Vasudeva sah das neugeborene Kindlein an und war äußerst überrascht von dem Anblick, der sich ihm bot. Er blieb wie angewurzelt stehen, denn, o König, das Kind war von einem gleißend hellen Lichtschein umgeben. Als das Kindlein Mutter und Vater erblickte, lachte es tatsächlich auf und schien etwas sagen zu wollen. In der Tat, sie vernahmen die Worte, und nun bringt mich schnell nach Gokula. Vasudeva zögerte keinen Augenblick. Er breitete ein altes Lendentuch auf einer Bambusmatte aus und legte das Kind darauf. Dann riss er ein Stück von Devakis altem Sari ab und bedeckte das Kindlein damit. Schließlich ging er an den schlafenden Wächtern vorbei, hinaus durch die offenen Türen und Tore. Er bemerkte die vom Himmel fallenden Regentröpfchen und es machte ihn traurig, dass das Neugeborene schon bald durchnässt sein würde. Als er sich aber umwandte, sah er, dass die Schlange Adishesha ihm folgte und das Kind vor dem Regen schützte, indem sie ihre breiten Hauben als Schirm über ihm ausspannte. Auf Schritt und Tritt entdeckte Vasudeva auf seinem Wege segensvolle und glückverheißende Zeichen. Das Kind, das alle diese Segenszeichen herbeigelockt hatte, wurde in Nandas Haus gebracht. Das dort soeben geborene Kindlein nahm Vasudeva mit, brachte es zu Devaki und legte es ihr in die Arme. Dann brach er in Tränen aus und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Noch während Shukadeva diese Worte sprach, rief plötzlich Parikshit laut: »Krishna, Krishna!« Alle wandten sich dem König zu und eilten zu ihm. Sie erblickten eine Schlange, die ihn in den rechten Fuß gebissen hatte und nun schnell davonglitt. Allen war klar, dass nun das Ende gekommen war. Von allen Lippen klangen Parikshits Worte zurück. »Krishna, Krishna«, riefen sie in einem fort. »Und O Dwaraka Vasa, Brindavana Vihara«, die ganze riesige Versammlung dachte einzig und allein an Gott, hatte nur noch den Namen Gottes auf den Lippen. Der König fiel zu Boden und wiederholte: »Krishna, Krishna!« Die Gelehrten sprachen vedische Gebete, die Gläubigen sangen im Chor Gottes Lobpreis, die Weisen und Asketen versanken in stille Wiederholung des göttlichen Namens und in Meditation. Shuka vergoss Tränen der inneren Seligkeit und verkündete: »Der König ist bei Gopala angelangt.« Er ordnete die Bestattungszeremonien an und entfernte sich unbemerkt. Möge die Menschheit zur wahren überirdischen Freude finden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten Auszüge des Live-Mitschnitts einer Lesung aus dem Buch Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott, vom Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Wir danken den Sprecherinnen Ulla Gensler, Dr. Ulrike Jakumait Morgott und Marie-Louise Kallmuth für diese Lesung. Die Musik ist aus der CD Der göttliche Gesang, Slokas aus der Bhagavad Gita in deutscher Sprache. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.